Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Gendern, ja oder nein? Miriam, für dich ist das überhaupt keine Frage, oder?
Auf jeden Fall gendern. Also, das hat was mit Repräsentation zu tun, über Sprache. Und ich finde, das ist ein ganz klarer Fall, dass wir gendern sollten in den Medien, aber auch im Kollegium und auch unter den Hörerinnen und Hörern gibt es ein großes Spektrum von Meinungen zu. Und darüber reden wir.
Und zwar nicht nur in der Redaktion, sondern auch in unserem Podcast nach Redaktionsschluss. Und das werden wir auch heute tun. Wir haben uns zusammengesetzt mit einem Hörer, Wolfgang Ziegler. Und der hat uns geschrieben, dass er sich von den Medien bevormundet fühlt.
Dass die Sprache sich tatsächlich durch die Menschen ändert, dem kann man gar nicht entgegenstehen. Dass einige wenige Sprache beeinflussen, das ist das Problem.
Mit von der Partie war auch Gabriele Diewald, die ist Linguistin an der Universität Hannover und hat den Duden-Ratgeber richtig gendern geschrieben.
Inzwischen ist es so, dass Sprachwandel stattgefunden hat und die jüngere Generation, insbesondere die ganz Jungen, die wachsen hier mit einer größeren Formenvielfalt und auch mit einer größeren Lockerheit gegenüber neueren Formen auf und die verwenden die auch.
Und wir, das sind
Miriam Kitt
und Brigitte Beetz,
beide aus der Medienredaktion von Medias Res im Deutschlandfunk.
Nach Redaktionsschluss sitzen wir hier zusammen, um über das sogenannte Gendern zu reden, über die Frage, wie wir Journalisten mit geschlechtergerechter Sprache umgehen. Aber da mache ich vielleicht schon einen Fehler, vielleicht müsste ich jetzt schon sagen, wir Journalistinnen, wie wir damit umgehen. Wir bekommen ja immer wieder Post oder Nachrichten, in der sich Hörerinnen und Hörer zum Thema Gendern äußern. Unter anderem hat sich auch Wolfgang Ziegler aus Oldenburg bei uns gemeldet. Hallo, Herr Ziegler.
Ja, hallo.
Sie haben den Verdacht, dass Medien versuchen, die Bürgerinnen und Bürger umzuerziehen, oder?
Ja, könnte man so sehen. Diese Gender-Problematik oder allgemein diese Frage der Erziehung, oder sagen wir Erziehungsversuche, die... Es geht da nicht darum, die Gender-Problematik zu ignorieren. Die ist ja wirklich da. Fragt sich nur, bei wem und bei wie vielen in Deutschland. Das heißt, die Leute, die was von Gleichberechtigung halten, bemühen sich in aller Regel eh schon darum, Gleichberechtigung wirksam werden zu lassen. Plötzlich wird aber jeder als arbeitend bezeichnet, als studierend und so. Das heißt, die deutsche Sprache wird zerstört, um Gendergerechtigkeit zu machen, indem man etwas komplett Falsches als Wort benutzt und uns aufzwingen will, mehr oder minder, indem man es in unglaublichen Massen immer wiederholt. Dieses völlig geradezu radebrechend klingende ForscherInnen, was zu lesen sehr schön ist und eigentlich allem gerecht wird, aber was zu hören fürchterlich ist. Ich gebe ehrlich zu, ich bin da auch ratlos, was man anstelle des Vorhandenen setzen soll. Nur diese Frage wird ja im Moment gar nicht gestellt, sondern es wird einfach gehandelt. Uns werden die Arbeitenden und die Bäckereiverkaufenden, bei denen man sich fragt, ob die Brötchen oder Bäckereien verkaufen, das wird uns ja übergestülpt. Das heißt also, es findet ja nicht eine Diskussion statt, geschweige denn eine Befragung der Bevölkerung. Das wird bei den jungen Studierenden oder Studentinnen diskutiert. Also wieder im gebildeten Bereich. Im Gegensatz zu euch allen vermutlich bin ich ständig auf dem Bau und draußen und habe mit völlig verschiedenen Bildungsebenen zu tun. Diese Diskussion interessiert den Bild-Zeitungsleser überhaupt nicht.
Also ich finde, da sind sehr viele Aspekte angesprochen worden. Ich glaube, ich würde als allererstes mal auf diesen Punkt einsteigen, des Umerziehungsversuchs. Wen es interessiert, das sind vor allen Dingen die Leute, die es betrifft. Also wenn Frauen angesprochen werden, Frauen erwähnt werden, dann spüren das vor allen Dingen Frauen. Wenn durch diesen Genderstar Leute mit einbezogen werden, die trans, inter sind oder homosexuell und genderqueer zum Beispiel, also sich nicht ganz klar in die Kategorie Mann oder Frau verorten, dann spüren die, dass sie auf einmal mit gemeint sind, dass sie mit angesprochen werden und die interessiert das auch. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob diese Leute auf dem Bau arbeiten oder ob die studiert haben oder ob sie bei uns in der Redaktion sitzen, sondern ich würde sagen, das ist eine Querschnittsgruppe, die das betrifft. Und gleichzeitig stimmt es aber, wer das Privileg hatte, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, der ist natürlich sensibilisiert. Und ganz klar läuft man bei diesen Personen sofort offene Türen ein. Andere, die sich damit noch nicht auseinandersetzen konnten, die bewegt es vielleicht in dem Maße erstmal noch nicht. Aber durch diese Veränderung setzt auch hier ein Gedankenprozess ein. Ein Prozess, der dafür sorgt, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das ist, glaube ich, für unsere Gesellschaft gut, wenn es um Inklusion geht und Diskriminierungsfreiheit oder Bewusstsein. Und ich denke, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk haben wir da eine Aufgabe, das zu fördern.
Mhm. Trotzdem frage ich mich, ob das eine Generationenfrage doch ist, weil mir fällt es ein bisschen schwer zu gendern. Ich weiß, dass geschlechtergerechte Sprache wichtig oder ein geschlechtergerechter Sprachgebrauch wichtig ist. Aber mir kommt zum Beispiel dieses Binnen-I extrem schwer über die Zunge. Und ich frage mich trotzdem, ob das eine Generationenfrage ist. Da würde ich gerne Gabriele Diewald ansprechen. Die ist Professorin für deutsche Sprache der Gegenwart an der Universität Hannover. Sie ist uns auch hier zugeschaltet. Hallo, Frau Diewald.
Ja, hallo. Ja, ich habe schon mitgehört, dass sozusagen eine ganze Palette von riesengroßen Themen aufgemacht wurden. Die Generationenfrage. Also das, was im Moment stattfindet zum Thema, zur Frage, wie spreche ich Personen an und wie spreche ich über Personen, wenn wir es mal ganz neutral formulieren, dann ist das ein Phänomen, über das die deutsche Sprachgemeinschaft schon lange diskutiert, eigentlich seit den 70er Jahren. Das hatte immer so Wellen. Und ja, in der Tat, inzwischen ist es so, dass Sprachwandel stattgefunden hat. Wir sprechen nicht mehr so wie in den 80er Jahren. Das kann man nachweisen. Wir machen da auch Forschung drüber. Und die jüngere Generation, insbesondere die ganz Jungen, die wachsen hier mit einer größeren Formenvielfalt und auch mit einer größeren Lockerheit gegenüber neueren Formen auf. Und die verwenden die auch. Und was ich jetzt sehe ist, und worüber ich sehr positiv gestimmt bin, dass inzwischen auch die öffentlichen Medienanstalten diese Bewegung wahrnehmen und zum Teil abbilden in ihrem Sprachgebrauch. Und das hat mit der jüngeren Generation zu tun, das hat mit allgemein neuen Problematiken zu tun und einer neuen Art, sich über sich selbst und seine Gesprächskultur Gedanken zu machen. Und das ist inzwischen in großem Umfang im Gange und es drückt inzwischen sozusagen in die stärker normierten und stärker beobachteten und auch stärker reglementierten Bereiche des Sprachlebens durch.
Das würde aber bedeuten, dass die Medien im Grunde nur nachvollziehen, was in der Gesellschaft eh schon passiert, oder?
Also nicht nur, aber in dem Fall, in dem Leute in den Medien sagen, ah, guckt mal, da passiert was, das probieren wir jetzt auch mal. Und dann gibt es da natürlich Streit. Die einen sagen, ja, das ist neumodisches Zeug, alles falsch. Dann kommt aber doch jemand und sagt, ja, Moment, Sprache ändert sich ja immer. Und alles, was neu ist, ist zunächst ein Regelverstoß. Das ist die Definition von Neuem. Ja, das heißt, das kann nur etwas sein, was man bisher nicht gemacht hat. Und das kann nur etwas sein, was nur wenige erstmal machen. Aber dann, wenn klar ist, tatsächlich, wir haben 50% weibliche Studierende, da ist es einfach blöd, wenn man so einen Satz liest, wie auf den Uni-Homepages, als Physiker stehen Ihnen auch in der Wirtschaft viele Berufsmöglichkeiten offen. Ich reg mich darüber auf.
Herr Ziegler, könnten Sie mit dieser Diskussion was anfangen?
Ja, natürlich. Was mir dabei auffällt, ist, es wird nicht deutlich, also jetzt für meine Position, dass wir uns eigentlich alle einig darüber sind, dass es sinnvoll ist, geschlechtergerecht zu sprechen. Die Frage, die sich für mich stellt, ist nur, wenn Sie mal ein Wort nehmen wie der Mensch. Wenn ich über Menschen rede, ist immer klar, es sind weibliche und alle Arten von Menschen gemeint, weil dieser Begriff umfasst einfach alle Geschlechter, obwohl es der Mensch heißt. Niemand würde sagen, die Menschen. Und jetzt stellt sich ja die Frage, kann man nicht, und das ist ja natürlich auch eine Frage an kreative Journalisten oder Sprachforscher oder wen auch immer, es werden ja oft Begriffe erfunden, kann man einen Begriff finden, der gendergerecht ist und den auszusprechen, auch der Hörende oder Zuhören, der Hörende gerne hört. Denn im Moment sind wir ja einfach in dieser Problematik. Diese Kontrapositionen entstehen aus meiner Sicht nur dadurch, weil sich einem die Haare sträuben, dieses ForscherInnen zu hören. Ja, nicht, weil man es falsch findet, sondern weil es einfach nicht elegant klingt. Und wenn ich zum Beispiel das Wort queer höre, dann ist das ein schönes Wort, man weiß, was damit zusammenhängt, aber es trifft in dem Fall eben nur eine Gruppe. Wenn man aber ansonsten dabei bleibt, halt Forscher und Forscherinnen zu sagen, vielleicht nicht ständig, wenn man über sie redet, aber doch immer wieder, dann ist da dem ja in aller Regel auch Genüge getan. Jetzt kann man wieder sagen, ja okay, da sind die Diversen jetzt nicht dabei, aber wie willst du das alles hinkriegen? Am Ende kommst du auf diese extrem ausgeblasene Political Correctness, wo man sich fragt, was wird zugunsten der Political Correctness zerstört?
Sprachwandel findet immer statt. Das merken die Leute oft nicht in den Bereichen, in denen sie nicht bewusst mit ihrer Sprache umgehen. Das ist die ganze Grammatik, der ganze Satzbau, die ganzen Flexionsendungen. Das ist alles unterbewusst und das verändert sich auch. Das merken die Menschen dann erst, wenn es zu spät ist, dann fällt ihnen auf, oh, wir haben unser Dativ-I verloren. Das können wir nicht mehr zurückholen. Das ist schon seit hunderten von Jahren ist dieser Prozess im Gange. Bei anderen Dingen, die sozusagen im Bewusstsein, im Sprachgebrauch verhandelt werden, im Wortschatz und in den Anredeformen, in den Höflichkeitsformen, das ist ganz wichtig. Das ist auch schon immer ein Punkt des Disputs. Also da ist grundsätzlich die Bereitschaft bei Menschen nicht vorhanden, Veränderungen, Verneuerungen in der Sprache zu akzeptieren. Also Sprachwandel wird seit Jahrtausenden immer negativ kommentiert, als Sprachverfall, als unschön und so weiter, egal was es betrifft. Also das ist normal, das ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass gewisse Sprachgewohnheiten tatsächlich sich verändern. Das geht aber im Allgemeinen dann nur über einen Generationenwechsel. Eines möchte ich noch dazu sagen. Bei diesem Thema jetzt, bei geschlechtergerechter Sprache, kommt erschwerend hinzu, dass sich hier zeigt, dass wirklich die Geschlechterordnung verändert wurde im Lauf des letzten Jahrhunderts. Also dass wirklich das Patriarchat nicht mehr das ist, was es mal war vor 100 Jahren, als wir uns das Wahlrecht erkämpft haben. Und das heißt, viele dieser Invektiven gegen geschlechtergerechte Sprache sind im Grunde eine Ablehnung des gesellschaftlichen Wandels. Also so würde ich sozusagen die doppelte Wucht interpretieren, die hier oft zum Tragen kommt.
Herr Ziegler, haben Sie Angst, dass Sie Macht abgeben müssen?
Ja, ich meine, jetzt sprechen Sie natürlich mit einem in voller Überzeugung selbstständigen Menschen im Sinne der beruflichen Tätigkeit, der nicht nur deshalb die Arbeit macht, weil er sie gern macht, sondern weil er aufgrund dessen, dass er die Freiheit will, sich sowieso von niemandem dominieren lässt. Also ich fühle mich in keiner Weise jetzt negativ angegangen. Wenn ich jetzt was Negatives empfinden möchte, dann müsst ihr mir jetzt Mühe geben. Dann würde ich sagen, ich würde jetzt indirekt von der Professorin oder von anderen als Angehöriger der konservativen Haltung hingestellt, die ich aber gar nicht habe. Ich fühle mich auch nicht so behandelt. Also das wollte ich jetzt wirklich nicht sagen. Ich fand jetzt interessant, man lernt ja in so einem Gespräch was, die Aussage, dass das Neue abgelehnt wird, ist ja wirklich richtig zunächst. Und man könnte, wenn ich jetzt eben sagte, man müsste ein gefälliges Wort finden in der Gender-Diskussion, dann könnte man das als Ablehnung des Neuen interpretieren. Aber ich sehe in der, es ist ja nur ein Beispiel jetzt, die Gender-Diskussion. Es geht ja auch darum, ob die Journalisten uns erzielen wollen. Es wäre ehrlich gesagt komisch, wenn die Journalisten das nicht wollten. Denn der Journalist will ja nicht nur informieren. er hat ja auch eine Meinung und er würde sich ja darüber freuen, wenn ein Prozess in eine bestimmte Richtung geht. Und das halte ich persönlich auch für legitim, weil es gibt ja viele Dinge, über die man nicht nur informieren muss. Aber die Frage ist ja, wenn wir zurückkommen auf dieses Aktuelle mit den Arbeitenden und so, weil das ein schönes Beispiel ist. Sie betätigen sich als Journalisten jetzt schon als riesenfache Multiplikatoren eines Begriffs oder einer Begrifflichkeit, die noch gar nicht die letzte Lösung ist. Aber indem sie so extrem multipliziert wird, findet sie Eingang, zumindest in die Ausdrucksweise in den Medien. Und die Frage ist einfach, wird die jetzt tatsächlich von der Bevölkerung angenommen oder sagen die alle naselang, die labern aber auch einen Scheiße im Radio?
Ich denke, Sprache verändert und beeinflusst und prägt immer unser Denken. Und auf der einen Seite ist Sprache etwas, das zum Ausdruck bringt und abbilden soll, wie wir die Welt sehen. Und gleichzeitig gibt es dann einen Rückkopplungseffekt. Sie prägt auch, wie wir die Welt sehen und mit welcher Schablone. Und wenn wir die Sprache verändern, dann blicken wir auch anders auf die Welt. Und das ist einfach so. Das ist die ganze Zeit so, ob wir jetzt das generische Maskulinum verwenden oder eben nicht. Auch mit dem generischen Maskulinum prägen wir einen bestimmten Blick auf die Welt. Das sieht man zum Beispiel an Studien mit Kindern, die dann zum Beispiel zeichnen sollen, wen sie sich vorstellen, wenn sie das Wort Arzt hören. Dann zeichnen die einen Mann. Und diese Sprache, diese Formulierung hat ihren Blick auf die Welt geprägt. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach bewusst machen, bilden wir mit der Sprache, die wir verwenden, die Welt tatsächlich so ab, wie sie ist. Und da haben wir ganz lange zu kurz gegriffen. Insofern würde ich sagen, ja, die veränderte Sprache verändert unser Denken. Ich sehe es aber nicht als pädagogischen Prozess, sondern einfach als Versuch, tatsächlich die Welt näher an das heranzukommen, wie die Welt tatsächlich ist.
Zu den Studierenden würde ich gerne noch was sagen, weil das jetzt so oft kommt. Also es geht um die Frage, ob substantivierte Partizipien als Personenbezeichnungen, die genderneutral sind, verwendet werden können, ja oder nein. Und zunächst muss man sagen, ja, es gibt Dutzende von gängigen Partizipien. Das einfachste ist zum Beispiel der oder die Vorsitzende. Das ist von dem Partizip, von dem Verb vorsitzen. Da könnte man sagen, naja, eine Vorsitzende ist jemand, die vor einer Gruppe sitzt. Aber das ist natürlich nicht gemeint. Eine Vorsitzende ist eine Rollenbezeichnung, eine Funktionsrolle, die womit auch immer zustande gekommen ist. Das heißt, irgendwie privilegiertes Mitglied einer Gruppe, der bestimmte Befugnisse zugesprochen sind. Und es gibt Arbeitssuchende, es gibt Teilzeitbeschäftigte, es gibt Alleinerziehende, es gibt wirklich Dutzende von gängigen substantivierten Partizipien. Also das heißt, der Glaube, dass die Partizipien wirklich nur Vorgänge, die im Verlauf sich befinden, repräsentieren können, ist nicht zutreffend, dass diese Partizipien nur ausschließlich sozusagen punktuell Handlungen bezeichnen dürften.
Jetzt haben Sie mich natürlich tatsächlich gefangen, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Mit dem Vorsitzenden haben Sie ein Beispiel gebracht, dem kann ich nicht widersprechen. Und ich habe jetzt, während Sie gesprochen haben, gedacht, okay, ab morgen behaupte ich das Gegenteil. Also ich würde jetzt tatsächlich dazu übergehen, zu sagen, Sie haben eigentlich recht. Wahrscheinlich ist es so, dass es lediglich der Gewöhnung bedarf. Aber vielleicht bleibt übrig, dass die Häufung von diesen Partizipien, dass die im Moment das Problem darstellt.
Die Häufung und das Ungebräuchliche.
Ich glaube, da letztlich spielt hier doch die Veränderung der Geschlechterordnung und auch die Machtfrage tatsächlich eine Rolle. Also ab wann, wie weit gehen wir, wie viel Mühsal sind wir bereit zu akzeptieren in der Veränderung der Sprache und auch im Umdenken unseres eigenen Handwerks, unserer eigenen Sprache. Mhm. Ich glaube, viele wären jetzt nicht dazu bereit, für einen besseren Sprachfluss auf die männliche Form zu verzichten. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, wir machen es jetzt einfach so, wir nehmen nur noch die weibliche Form, das ist auch falsch, genauso wie es falsch ist, nur die männliche Form zu nehmen. und dadurch ist der Text dann leichtgängiger. Hier würden zu Recht viele Männer sagen, Entschuldigung, aber jetzt streicht ihr mich hier ganz raus. Da merkt man dann, sie würden jetzt doch eher die Mühsal akzeptieren, diese 5 Sekunden extra noch investieren, um sich selbst dann mitzunennen. Und ich denke, es hängt halt davon ab, wer diese Entscheidung trifft. Sitzen Männer im Raum, sitzen Leute im Raum, die sich als non-binär begreifen, sitzen Frauen im Raum und wer ist in den Machtpositionen? Und sie entscheiden dann letztlich, wo, ab wann es zu mühsam ist und wie mühsam es sein muss. Und
ja, und ich glaube, es ist halt eine Sache, die im Fluss ist, die auch sich dadurch entwickelt, welche Erfahrungen wir alle machen. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ich bin zum Beispiel relativ zurückhaltend beim Gendern, merke aber inzwischen, dass sich mein Sprachgebrauch auch immer weiter entwickelt. Und es gab eine Person, die hat sich bei uns gemeldet, die hat mich da zum Beispiel sehr nachdenklich gemacht.
Mein Name ist Natascha Herpig. Es mag keine Böswilligkeit gewesen sein, Ignoranz und Unwissenheit vielleicht, aber seit meiner frühesten Kindheit misshandelten und verletzten mich wohlmeinende und sicherlich sonst achtsame Menschen mit ihrer Sprache. Man sprach mir meine Existenz als Mensch, der sowohl mit weiblichen als auch mit männlichen primären Geschlechtsmerkmalen zur Welt kam, ab. Man wies mir ein Geschlecht zu, natürlich ohne dies mit mir zu bereden. Und man maßregelte mich, wenn ich gegen diese Zuordnung revoltierte. Als ich alt genug war, über mein Schicksal selbst zu entscheiden, wurde ich wieder qua Gesetz zugeordnet. Man nannte mich nun transsexuell und wieder verletzte man mich zutiefst. Ich war ja noch nicht mal alt genug, um eine eigene sexuelle Orientierung entwickeln zu können. Aber statt mich beratend an die Hand zu nehmen, stopfte mich die Bürokratie wieder in einen Topf, nur um meine wirkliche Existenz nicht zum Gerede werden zu lassen. Ich bin heute über 50 Jahre alt. Ich musste also über 50 Jahre darauf warten, dass dieser Staat, diese Gesellschaft meine Existenz überhaupt zur Kenntnis nimmt. Die mir gewährte Wahrnehmung danke ich den Frauen, die sich ihre Rechte erstritten haben. Der geradezu an der Ehre verletzt reagiert, wenn man ihn auf seinen Fehler hinweist, doch nur die männliche Anrede verwendet zu haben, ist genau der, der bei der Beförderung natürlich zuerst an den Mann denkt.
Ja, Herr Ziegler. Was sagen Sie zu Frau Herpig?
Schwierige Frage, ob es so wäre. Es geht ja in dieselbe Richtung, auf die ich eben eigentlich schon geantwortet habe. Es ist ja tatsächlich eine Gewöhnungsfrage. Und dieser Kontrast zwischen vorher männlich und dann weiblich, der macht natürlich deutlich, wie falsch es ist, nur eine Form zu benutzen. Das ist schon richtig. Aber es bleibt ja die Ratlosigkeit. Wie finden wir die richtigen Worte? Ehrlich gesagt hat mich in den letzten Jahren nie gestört, wenn immer von den, also ich bleibe jetzt immer beim selben Wort, Forschern und Forscherinnen gesprochen wurde, denn dadurch wird ja beides deutlich. Aber wie eben schon gesagt, ich ziehe ja meine Anti-Haltung zu den Arbeitenden und den Studierenden zurück, seit ich selber mich daran erinnern lassen muss, dass der Vorsitzende ja auch so eine Form ist. Also ich meine das wirklich ernst. Also
wie geht man damit um mit Menschen des dritten Geschlechts? Das ist ja schwierig. Also für uns Journalisten und Journalistinnen extrem schwierig.
Also ich denke, es ist relativ einfach, wenn man diese Personen kennt und wenn man weiß, wie sie angesprochen werden möchten. Also wenn ich konkrete Fälle habe, Individuen, die bestimmte Bedürfnisse haben, dann kann ich das abfragen. Insofern kann man sich da anpassen, weil meistens wissen diese Personen ja, was ihnen recht ist. Das Problem ist, wenn man allgemein sprechen will, weil man muss tatsächlich sagen, die deutsche Sprache hat hierfür keine Bezeichnung vorgesehen. Wir haben hier eine Benennungslücke.
Die jetzt die Journalistinnen und Journalisten füllen sollten?
Das ist genau das, was hier probiert wird, mit dem Ausdruck, eine dritte Position zu finden. Und ich plädiere nicht dafür. Ich beobachte das nur, dass man hier Bemühungen macht. Also dass das Gender-Sternchen und der Gap oder Doppelpunkt oder welche Hilfsmittel da immer verwendet werden, natürlich genau das tun wollen. Eine Benennungslücke schließen. Das geht aber nicht so einfach, weil sie ja dafür keine kein zusätzliches Morphem haben. Sie haben diese Ableitungsmorpheme im Deutschen. ER für Männer und dann IN nochmal für Frauen. Ja? Es gibt keine anderen. Es gibt tatsächlich keine anderen in der Sprachgeschichte. Das heißt, Sie können das auch in der Form nicht neutralisieren, weil Sie immer diese binäre Einteilung im Wortschatz haben. Und Sie haben, Herr Ziegler hat das ganz am Anfang angesprochen, Sie haben Bezeichnungen wie der Mensch, die Person, das Genie, die Weise, die Koryphäe, das Opfer und so weiter. Also Nomina, die Personen bezeichnen, das Kind, ja, die geschlechtsindifferent sind, die aber ein grammatisches Genus haben. Das heißt, die Person, der Mensch, das Kind. Ja, also das grammatische Genus, darum geht es hier nicht. Es geht um die Semantik. Also es gibt ein paar Personenbezeichnungen im Deutschen, die geschlechtsneutral sind. Von sich aus.
Wenn ich jetzt diese ganze Diskussion mal auf mich wirken lasse, dann bedeutet das doch, dass das alles im Fluss ist und wir quasi jetzt ja dabei sind, wie neue Formen der Sprache ausgehandelt werden, oder?
Ich glaube, das hört man ja auch in unserer Diskussionsrunde. Wir sind eigentlich alle Suchende auf dem Weg zu einer Sprache, die weniger diskriminierend ist. Mhm. Und ich glaube, jetzt auch an dem letzten Beispiel hört man, es gibt auch da Möglichkeiten, an der Sprache zu feilen, aber wir sind alle Lernende und wir haben noch ganz schön viel zu lernen.
Ich habe wieder mal gemerkt, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich nicht so sehr viel gendere in meinem beruflichen Alltag, dass ich da vielleicht doch ein bisschen mehr drauf achten sollte und vor allem das dritte Geschlecht ein wenig mehr mit berücksichtigen sollte. Also dass es eben nicht reicht, wenn ich Hörer und Hörerinnen sage, sondern dass ich mit HörerInnen oder vielleicht auch einfach, indem ich häufiger Hörerinnen sage und Hörer, also dass ich da mehr abwechsle, vielleicht ein bisschen mehr Gerechtigkeit in meinen Sprachgebrauch bringe. Was hast du gelernt, Miriam?
Also ich nehme mit, dass es einfach Spaß macht, sich darüber auszutauschen, wenn man sich gegenseitig zuhört und nicht nur in Positionen aufeinanderprallt, sondern wenn man wirklich miteinander darüber spricht, weil wir wirklich voneinander lernen können. Und das ist das, was ich mitnehme.
Ich finde es gut, dass wir in solcher Form sprechen können, dass das einerseits suchend und ergebnisorientiert ist, andererseits auch locker und niedrigschwellig. Ich glaube, wir bräuchten viel, viel mehr solcher Diskurse, dass man einfach über diese Dinge ganz normal reden kann.
Mich hat gefreut, dass gerade jetzt in diesem Format zum ersten Mal genau das passierte, was ich in den letzten Jahren mir immer gewünscht habe, dass da nicht nur Fachleute sitzen oder Journalisten und Fachleute, sondern dass mal intensiver ein Hörer, durch mich jetzt stellvertretend dargestellt, sich länger an einem Thema beteiligen kann. Man hat dann das Gefühl, dass Leute, die nicht professionell mit einem Thema umgehen, einfach auch eine deutliche Stimme haben.
Ja, nach Redaktionsschluss heißt das hier, was wir veranstaltet haben. Jeden Freitag kommt es und wir möchten mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, ins Gespräch kommen. Schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de.
Was treibt Sie um? Was stört Sie in der Berichterstattung? Was wird immer vergessen? Was machen wir falsch? Und worüber wollen Sie unbedingt mit uns diskutieren? Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden.
Sie können diesen Podcast natürlich abonnieren auf allen üblichen Podcast-Ausspielwegen oder bei dlf/medienpodcast.
Miriam Kitt
und Brigitte Bates.
Ciao.
Tschüss.